Werbung.
Quality proteins aren't just for special occasions. With Omaha Steaks, you get unbeatable flavor and value delivered right to your door. They have an unmatched selection of perfectly portioned proteins, including USDA certified tender, steaks, burgers, chicken, pork, seafood, and more. All flash frozen at their moment of peak quality. Then quickly delivered to your door in a dependable cooler. So a great dinner is just minutes away. From Taco Tuesday to a weekend feast. Omaha Steaks practically invented meat delivery, and they've been perfecting the art of premium proteins for over 100 years. With their 100% satisfaction guarantee, you can order with complete confidence. Taste the Omaha Steaks difference, a better, more convenient way to buy proteins. Start getting flavorful proteins delivered today. Visit omahasteaks.com and get $35 off with promo code AUDIO at checkout. That's omahasteaks.com, code AUDIO. Terms apply. See site for details.
Werbung Ende.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Keine 4 Monate mehr und Deutschland steht vor einer großen Wahl. Klingt kurz komisch, aber die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am 6. September kann schicksalshaft werden. Für alle. Denn erstmals könnte die AfD so stark sein, dass sie alleine regieren und damit sogar den Ministerpräsidenten stellen könnte. Er ist mit 46 Jahren derzeit der jüngste Ministerpräsident Deutschlands und der Landespolitiker, auf dem nun der Druck lastet. Sven Schulze. Seine CDU kommt in Wahlumfragen auf 24%, die AfD liegt bei 42%. Schulze sagt, ich will die Wahl gewinnen. Und er sagt auch, in Berlin muss man die Worte sorgfältiger wählen. Mit Blick auf eine wankende und unbeliebte Bundesregierung. Wie er das genau meint, wie er diese Wahl gewinnen will und was das Ergebnis am Ende für ganz Deutschland bedeuten würde, darüber sprechen wir jetzt. Guten Abend, Sven Schulze, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt.
Guten Abend, hallo.
Schön, dass Sie hier sind bei uns in Berlin. Herr Schulze, wenn Sie in diesem Jahr einen Wunsch frei hätten, welcher wäre das?
Wenn ich ehrlich bin, gar nichts mit Politik, sondern Gesundheit für meine Familie, für mich, für die Menschen in Sachsen-Anhalt. Weil bei allem Trubel, den man so hat, ist das Thema Gesundheit immer das Wichtigste.
Mhm. Und wenn Sie sich politisch was wünschen könnten, vermute ich, dass Sie es schaffen. Denn Sie müssen im Prinzip aufs Prinzip Hoffnung setzen oder sogar an ein Wunder glauben.
Nein, Frau Atalay, das sehe ich so nicht. Also wenn man an Wunder glauben würde, dann wäre man in der Politik falsch. Mir geht es darum, durch gute Arbeit als Ministerpräsident die Menschen zu überzeugen. Und Sie haben ja gerade eben die Umfragen beschrieben. Die sagen unterschiedliche Dinge aus. Da wurde auch gefragt, wen man als Ministerpräsident haben möchte. Und da sagen die Menschen mehrheitlich mich. Mhm. Und das ist also eine gute Basis in schwierigen Zeiten jetzt. Und deswegen freue ich mich auf die nächsten Monate auch im Wahlkampf.
Aber ist ganz knapp zu Sigmund. Da kommen wir gleich noch zu. Also die Zahlen sind wirklich knapp. Wenn Sie jetzt im September, ich versuche es nochmal anders, noch gewinnen sollten. Das wäre, als wenn der erste FC Magdeburg, der hat ja gerade so den Klassenerhalt in der zweiten Liga geschafft, plötzlich deutscher Meister werden würde, oder?
Wir waren sogar schon mal Europapokalsieger.
Ich weiß, in den 70er. War es ein bisschen her.
Aber das hat damals auch niemand der Mannschaft sofort zugetraut. Übrigens nur mit Spielern aus der Region Magdeburg. Mhm. Und das zeigt auch, die Ostdeutschen haben mehr drauf, als man ihnen manchmal zutraut.
Mhm. Wir wollen trotzdem mal auf die Umfragewerte einmal blicken. Die AfD ist in Sachsen-Anhalt auf dem Weg wirklich zur absoluten Mehrheit. Das muss man sagen, das wird von Woche zu Woche mehr. Wir haben 42% für die AfD, 24% für Sie. Dann haben wir 13% Linke und SPD. Also das wäre noch was, was irgendwie mit reinkommen könnte hier nach. Der Abstand wird wirklich kontinuierlich größer. Das muss Sie wahnsinnig machen.
Ja, ich sag mal, was Sie jetzt hier zeigen, ist eine Online-Umfrage. Die haben wir eigentlich täglich. Und wenn man sich jetzt nur nach Umfragen richten würde, dann könnte man keine gute Arbeit als Ministerpräsident machen. Und deswegen.
Das ist jetzt INSA, die telefonieren auch.
Also
die
nein, das war eine reine Online-Umfrage, die sie hier haben. Das ist also anders als die DIMAP-Umfrage, die vorher da war, die anders aussieht. Fakt ist aber, das sind natürlich gewisse Trends. Also da will ich gar nicht drum rumreden. Und von der Seite her ist es jetzt erstmal wichtig, vernünftige Arbeit zu machen. Das erwarten die Menschen auch von mir als Ministerpräsident. Und wie ich sagte, trotz diesem Abstand, den wir hier zwischen CDU und AfD sehen, sagen die Menschen auf der anderen Seite, sie möchten halt Sven Schulze als Ministerpräsident haben. Und das ist dann schon ein anderes Thema. Und deswegen, das wären spannende Zeiten in den nächsten Monaten.
Wir wollen da gleich nochmal detailliert drauf blicken, aber auch mal kurz Ihren Karriereweg und das, was noch vor Ihnen liegen könnte und wird.
Das ist er also. Der Mann, der die erste AfD-Regierung auf Landesebene in Deutschland verhindern soll. Sven Schulze, 46 Jahre alt, ausgebildeter Ingenieur.
Ja, ich sag mal, Vater von 3 Kindern, verheiratet, in Sachsen-Anhalt geboren, groß geworden, liebe meine Heimat.
Seit Januar ist er Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt. Kurz vor Ende der Legislaturperiode hat er von Landesvater Rainer Haseloff übernommen. Wohl auch, um ihm einen kleinen Amtsbonus für den Wahlkampf mitzugeben. Klappt das?
Ich bin der bekannteste Politiker in Sachsen-Anhalt und ja, das merkt man schon.
Sein größter Konkurrent ist Ulrich Siegmund, AfD. Der mag zwar weniger bekannt sein, aber mit seiner Partei liegt er in den Umfragen weit vor der CDU. Das Programm in Kurzform?
Wir sagen ja zu konsequenten Abschiebungen. Wir sagen ja zur kostenlosen Kita-Versorgung. Wir sagen ja zur Remigration. Und wir sagen ja zur Kündigung des Medienstaatsvertrages, liebe Freunde, hier in Sachsen-Anhalt.
Siegmund will allein regieren. Und wenn der Vorsprung gegenüber der Union nur noch ein wenig größer wird, dann kann das klappen. Dass Schulze hat, was es braucht, um einen solch wichtigen Wahlkampf zu führen und zu gewinnen, muss er erst noch beweisen.
Mir ist aufgefallen, Sie sagen immer wieder, ich bin bekannter, vielleicht auch beliebter. Ich habe mir die Werte mal angeguckt. Tatsächlich, wenn man den Ministerpräsidenten direkt wählen könnte, da sind nur ein paar Prozent Abstand zwischen Ihnen und Herrn Siegmund. Wie können Sie die noch retten?
Naja, aber man sieht ja, dass die Parteien sehr weit auseinander liegen und dass trotz der Tatsache, dass in dem Fall die AfD im Moment sehr weit vorn liegt, trotzdem der Spitzenkandidat der AfD das nicht ist. Und dass man, wenn man die Menschen dann fragt, wer soll denn ihr Ministerpräsident sein, dass da eine andere Antwort genannt wird als bei der Parteienumfrage. Und deswegen ist es klar, dass, glaube ich, auch bei dieser Wahl es wieder sehr stark auf auch die Person ankommt, auf mich ankommt als Ministerpräsident. Und so konzentriere ich mich auch darauf. Und deswegen sollte man sich, glaube ich, nicht jeden Tag mit diesen Umfragen ausschließlich befassen, sondern man muss, glaube ich, da bin ich überzeugt, gute Arbeit machen. Und dann wird man am Ende am 6. September auch die Unterstützung der Bevölkerung hinter sich haben.
Ich kann das total verstehen, dass man natürlich, Sie sagen es, nicht ausschließlich darauf guckt und sich da auch nicht von treiben lassen muss jeden Tag. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass einen das nicht juckt. Also wenn ich sehen würde, wenn ich Politiker wäre und ich sehe, das wird von Woche zu Woche mehr, der Abstand wird immer heftiger, da würde ich mich fragen, sind nur noch 4 Monate?
Ja, aber die Situation ist ja so, wie sie jetzt zu sehen ist. Und was soll man denn am Ende des Tages machen? Die Umfragen sind das eine, aber die tägliche Arbeit ist ja trotzdem da.
Und, aber was machen Sie denn? Das ist ja die Frage, was können Sie machen?
Naja, man sieht ja, dass man jetzt in den ersten 100 Tagen, die ich jetzt im Amt bin, Dinge auch auf den Weg bringt. Wir haben jetzt einen Generationswechsel in Sachsen-Anhalt. Wir haben es geschafft, dass wir auch zeigen können, dass mit dem Generationswechsel auch neue Ideen kommen. Wir werden in der Bildungspolitik einige Dinge neu machen, mehr Praxis in die Schulen reinbringen. Wir werden eine Verwaltungsreform machen, die auf die Sachsen-Anhalt schon seit vielen Jahren wartet, die ich jetzt anschiebe, also nicht bis zur Wahl wartend, sondern ganz klar sage, das muss jetzt passieren schon. Und vor allen Dingen geht es mir darum, den Menschen auch die Sicherheit zu geben, dass sie eine gute Zukunft in Sachsen-Anhalt haben, weil das ist das Hauptthema für viele Menschen.
Die haben den Eindruck, sie können die Sicherheit nicht geben. Sie haben mal irgendwann gesagt, die Menschen wollen Stabilität, offensichtlich nicht?
Ja doch, das glaube ich schon, dass die Menschen ja in der Umfrage auch gefragt wurden, wie geht es ihnen aktuell, und da sagen die allermeisten, es geht ihnen eigentlich gut, sie schauen aber in die Zukunft mit Skepsis. Mhm. Und deswegen ist es wichtig, ihnen die Sicherheit zu geben, dass wir auch in der Zukunft Stabilität im Sachsen-Anhalt haben, und ich bin sicher, dass das am Ende mit mir möglich ist, und ich weiß, dass das auch jetzt natürlich darauf ankommt, dass man das zeigt, und das mache ich in meiner täglichen Arbeit.
Ja, aber ich stelle mir das schon ein bisschen frustrierend vor, wenn Sie nach einem 14-Stunden-Tag im Auto sitzen. Sie arbeiten viel, das weiß man. Ministerpräsident ist nur unterwegs. Und viele Menschen Sie vielleicht eben doch wirklich schätzen als Ministerpräsidenten. Und trotzdem wirkt es sich irgendwie nicht aus. Kennen Sie diese Gedanken? Ist man in so einer Gedankenspirale manchmal?
Ich kann das nachvollziehen, dass Sie das so sehen, wenn Sie sich nur die Zahlen anschauen. Aber wenn ich unterwegs bin im Land, ich kriege ja viele Rückmeldungen aus der Bevölkerung. Auch von Menschen, die sagen, Schulze, ich habe die CDU beim letzten Mal nicht gewählt und ich weiß auch noch nicht, ob ich die beim nächsten Mal wähle. Aber wenn man sieht, dass man mit den Menschen ins Gespräch kommt, wenn man sieht, dass die allermeisten Menschen einem auch zuhören, dass man auch die Möglichkeit hat, mit denen dann ins Gespräch zu kommen, auf den verschiedensten Veranstaltungen, auf Dorffesten, genauso wie bei Unternehmen, dann gibt einem das schon auch nicht nur Mut, sondern auch wirklich und Rückenwind und Unterstützung, den man braucht, um am Ende auch diese Wahl zu gewinnen.
Aber haben Sie den Eindruck, da muss jetzt eine nächste Zündstufe kommen? Es sind nur noch 4 Monate. Also ich habe mir viele Interviews von Ihnen durchgelesen, angesehen, und dann ist immer, ja, wir haben ja noch ein bisschen, 10 Monate, 8 Monate, jetzt sind es nur noch 4 Monate.
Ja, aber der Wahlkampf an sich, der fängt ja erst an. Das heißt, wenn es ausschließlich um Wahlkampfthemen geht, die wird man ab dem Sommer dann erleben. Die Wahl ist am 6. September. Jetzt ging es mir erstmal drum und das wird auch die nächsten Wochen noch bestimmen, meine Arbeit als Ministerpräsident gut zu machen. Und da hatten wir genug Herausforderungen, die wir zu meistern hatten und das ist auch gut gelungen.
Ja, ja, wenn man sich mal Ihre Karriere anguckt, Sie sind Politprofi, also seit knapp 30 Jahren Mitglied der Union, waren Generalsekretär. Sie waren viele Jahre Mitglied des Europäischen Parlaments, haben in Brüssel auch teils gelebt. Sie waren Wirtschaftsminister, heute Mitglied des CDU-Bundesvorstandes, Landesvorsitzender, Ministerpräsident. Ganz konkret, was ist der Plan dieses Politprofis?
Ja, erstmal hatte ich auch noch ein anderes Leben. Ich bin eigentlich Ingenieur und habe eine große Zeit meines Lebens als Ingenieur gearbeitet, ganz ohne Politik, nur Politik als Hobby gehabt und viel auch dort.
Bereuen Sie den Wechsel? Hört sich fast so an.
Nein, ich will das nur sagen, weil so wie Sie das gerade darstellen, hört sich das so an, als wäre ich direkt irgendwie aus der Schule in die Politik gegangen. Das war nicht der Fall.
Wäre auch nicht so schlimm, oder?
Nein, doch, ich finde schon wichtig. Nee, sehe ich ein bisschen anders. Wissen Sie, ich finde es wichtig, dass man, so wie ich das gemacht habe, mit Mitte 20, als mein Studium beendet war, erstmal in die Wirtschaft gegangen ist und dort gearbeitet hat. Das war mein Weg. Und erst mit Mitte 30 habe ich dann mich entschieden, auch mal für ein großes Parlament zu kandidieren, für das Europäische Parlament, was heute auch wichtig ist für Sachsen-Anhalt, für meine Arbeit, diese Kontakte nach Brüssel. Aber da bin ich schon nicht nur stolz drauf, sondern auch dankbar, dass ich diese Chance damals genutzt habe, erstmal viele Jahre als Ingenieur in einem mittelständischen Unternehmen zu arbeiten.
Ja, aber was ist der Plan des Politprofis? Das sind Sie am Ende im Moment.
Nein, der Plan ist definitiv der, dass wir in diesen schwierigen Zeiten, in denen wir leben, das Land auch stabil halten. Mhm. Wir erleben ja, dass alle Bevölkerungsschichten Fragen haben, Herausforderungen haben. Das gilt für die Menschen, die unser Land groß und aufgebaut haben, groß gemacht haben, aufgebaut haben, die jetzt in Rente sind, die Fragen haben zum Thema Gesundheitsversorgung, Pflege, die sich nicht als Kostenstelle sehen wollen, sondern als jemand, der die Früchte auch seiner Arbeit erntet, was für mich ganz wichtig ist. Genauso wie junge Menschen, Kindergartenkinder angefangen, wo wir eine Kindergartenversorgung brauchen, Schulkinder, die natürlich die Themen haben, wie sieht Bildung der Zukunft aus und vor allen Dingen die vielen Unternehmen im Land. Also man hat ganz viele Ebenen, die man als Ministerpräsident auch zu bearbeiten hat. Und das macht mir wirklich viel Freude, auch in nicht ganz einfachen Zeiten.
Sie sind seit Januar jetzt dabei als Ministerpräsident. Hätte Rainer Haseloff Sie nicht früher ranlassen müssen, sozusagen in dieses Amt, in diesen komplizierten Zeiten?
Nein, das sehe ich ehrlich gesagt so nicht. Ich war ja Mitglied der Landesregierung. Ich war
Wirtschaftsminister.
Wirtschafts- und Landwirtschaftsminister, einen sehr großen Bereich auch betreut. Und Rainer Haseloff hat sich entschieden, sein Amt nicht weiterzuführen. Und deswegen der Übergang im Januar, anders als viele das vorausgesagt haben, sehr reibungslos. Natürlich habe ich jetzt die Chance, nochmal auch Erfahrungen zu sammeln in diesem wichtigen Amt. Man hat nochmal eine ganz andere Auftritt hier in Berlin auch, in Brüssel und das hilft mir jetzt schon. Am Ende geht es aber um Sachsen-Anhalt. Es geht nicht um Sven Schulz oder Rainer Haseloff, es geht um unsere Heimat Sachsen-Anhalt.
Kann es sein, dass die Menschen mehr klare Kante von Ihnen erwarten? Herr Haseloff hat das oft geboten.
Also ich glaube, das mache ich auch schon sehr, nicht immer zur Freude von jedem hier in Berlin, aber ich glaube, da sind wir Sachsen-Anhalter, Haseloff, genauso wie Schulze für bekannt, dass wir schon ganz klar das sagen, was wir denken, zum einen und dass wir zum anderen immer die Interessen Sachsen-Anhalts in den Vordergrund stellen.
Mhm. Reicht das in diesen Zeiten noch?
Es ist wichtig. Mhm. Ob das reicht, das muss man sehen. Aber ich glaube, es ist schon notwendig, dass man auch in schwierigen Zeiten eine klare Meinung hat, eine Haltung hat. Ja. Das habe ich und da bin ich auch stolz drauf. Das wird auch so bleiben.
Hat Herr Haseloff Ihnen damals Tipps mit auf den Weg gegeben?
Schauen Sie, Rainer Haseloff und ich, uns verbindet schon eine sehr enge Zusammenarbeit. Rainer Haseloff war nie jemand, der gesagt hat, du musst das so oder so machen. Aber man kann schon vieles mit ihm besprechen und das lässt er auch zu. Und es gibt auch so einzelne Punkte, wo ich mich mit ihm auch mal abspreche, wie er in gewissen Situationen handeln würde. Aber insgesamt hat er mir als Wirtschafts- und Landwirtschaftsminister die Möglichkeit gegeben, allein zu arbeiten. Und so mache ich das jetzt auch.
Also rufen Sie jetzt doch noch manchmal an oder treffen sich auf einen Kaffee und sagen, Mensch, Rainer.
Er ist ja Mitglied des Landtages noch und
Sie sehen sich häufiger.
Wir sehen uns sehr häufig. Wir haben auch unsere Frauen kennen sich auch gut. Also wir haben schon Kontakt, aber nicht jeden Tag.
Sie haben eben gesagt, dass Sie auch junge Menschen mit einbinden wollen. Und die AfD, muss man sagen, ist ja bei Jüngeren vor allem sehr stark, wenn man sich so Ergebnisse der anderen Landtagswahlen vor Ihnen anschaut. Und Ulrich Siegmund haben wir eben im Beitrag kurz gesehen, der hat irgendwie auf Instagram 370.000 Follower, Sie haben rund 8.500. Das sagt jetzt nichts über Qualität oder so aus. Aber
kommt am Ende auf die Reichweite an und da sind wir mittlerweile auch sehr gut.
Ja, aber es ist ein großer Unterschied. Und da ist doch schon so ein bisschen die Frage, erreichen Sie die Leute eigentlich richtig und vielleicht auch wirklich die jungen Leute?
Ich denke schon, dass das ein Defizit war, auch der CDU insgesamt, auch aller Parteien, das Thema Social Media ein Stück weit vernachlässigt zu haben. Und das muss man auch ganz klar zugeben, dass wir da Defizite hatten. Wir haben das mittlerweile ein Stück weit aufgeholt. Social Media ist ein ganz wichtiges Medium für junge Menschen vor allen Dingen, die vielleicht weniger Fernsehen gucken, keine Zeitung mehr lesen. Mit der Reichweite, die wir im Moment haben, bin ich zufrieden. Es geht ja im Endeffekt auch um die Menschen in Sachsen-Anhalt, die mir wichtig sind, was die Erreichbarkeit angeht. Und ja, da haben Sie einen Punkt angesprochen. Da gab es schon Defizite in der Vergangenheit.
Wenn wir das jetzt mal durchspielen, wir haben gerade gesehen, 42%. Man muss ja durchspielen, dass es passieren könnte, dass das noch weiter steigt, dass die Ergebnisse dann auch so sind. So, deswegen hat die Innenministerkonferenz gesagt, im Juni sollten wir mal über diese Risiken der AfD-Regierung einer möglichen beraten. Es wird nämlich befürchtet, dass im Falle eines AfD-Wahlsiegs geheime Informationen nach Russland oder an rechtsextreme Kreise abfließen könnten. Haben Sie diese Befürchtung auch?
Naja, ich sag mal, dass sich jetzt beispielsweise die Innenminister Gedanken machen für den Fall, dass die AfD in einem Bundesland, das könnte ja Mecklenburg-Vorpommern genauso treffen, die absolute Mehrheit hätte und dann regieren würde, das halte ich für legitim. Mhm. Aber ich bin im Moment nicht bereit, selber in meiner Arbeit das einfließen zu lassen.
Weil, das ist eine Realitätsverweigerung.
Nein, das ist keine Realitätsverweigerung, sondern ich mache meine Arbeit ganz normal und ich kann jetzt nicht über jede Variante nachdenken.
Das müssen Sie doch durchspielen. Also ich finde jetzt zu sagen, ach wird schon, das hört sich ja an wie wird schon.
Nein, das sage ich ja auch gar nicht. Aber das sage ich nicht. Ich sag mal, Fakt ist, dass wir wissen über das Programm, was die AfD vorhat. Das kann sich auch jeder Wähler anschauen. Ich glaube, da sind Dinge drin, die Deutschland massiv verändern würden. Und deswegen ist es legitim, dass man sich da auch Gedanken drüber macht. Es ist aber nicht mein Hauptthema jeden Tag, das sage ich ganz offen.
Also der Innenminister von Thüringen, Meyer, der fürchtet, dass die AfD den Staat so umbaut, dass es einem Staatsstreich gleichen würde. Übertreibt er da?
Na, schauen Sie, die AfD hat ja klar gesagt, dass sie, wenn sie regieren würde, auch die gesamten führenden Beamten, Angestellten austauschen möchte. Das gab es so noch nie in der Vergangenheit. Es ist normal, dass man vielleicht als Minister einen eigenen Staatssekretär dann mitbringt und vielleicht auch einen Regierungssprecher oder mal einen persönlichen Mitarbeiter. Aber dass die Abteilungsleiter, dass die Referatsleiter komplett ausgetauscht werden sollen, weil sie halt das falsche Parteibuch haben, das gab es so in der Vergangenheit nicht. Das ist im Übrigen auch eine relativ spannende Geschichte, weil Angestellte und Beamte ja nicht einfach entlassen werden können. Das würde also einen massiven Aufwuchs auch nochmal bedeuten. Im Übrigen ist auch die Frage, wo das herkommen soll. Und ich glaube, das wäre dann schon sehr spannend, was dann in Sachsen-Anhalt passieren würde.
Na, es gibt eine Akademie Schwarz-Rot-Gold der AfD. Dort wird tatsächlich der Parteinachwuchs geschult. Dort wird auch irgendwie geguckt, wo kriegen wir die Führungskräfte. Also die bereiten sich doch durchaus vor.
Na, ich bin ziemlich sicher, dass diese Menschen dann nicht aus Sachsen-Anhalt kämen, sondern dass quasi Frau Weidel aus der Schweiz heraus abordnen würde und sagen würde, wer dann in Sachsen-Anhalt Führungskraft sein soll. Und ich sage Ihnen das ganz offen, ich habe da überhaupt keine Lust drauf, dass dann Leute, die nicht aus Sachsen-Anhalt kommen, aus der Schweiz, ich sage ja, da kann man ja gegen arbeiten, indem man ein gutes Wahlergebnis bekommt. Ja. Die Menschen sollten das schon wissen in Sachsen-Anhalt, was dann auf sie zukäme. Und wenn man jetzt sieht, da sind ja Namen im Gespräch, die sich da schon öffentlich so geäußert haben, die alle weit weg aus Sachsen-Anhalt, mit Sachsen-Anhalt wenig zu tun haben. Und das sage ich nochmal, sollte nicht das Ziel sein Sachsen-Anhalts, dass dann aus der Schweiz von Frau Weidel vorgegeben wird, wer bei uns in den Ministerien oder in der Staatskanzlei den Beamtenapparat leitet.
Aber bauen Sie dem irgendwie vor? Haben Sie einen Plan, dass Sie sagen, ich versuche gewisse Sachen?
Das ist doch ganz einfach. Das ist doch relativ einfach. Mhm. Am Ende des Tages geht es darum, dass die Menschen entscheiden, wie Sachsen-Anhalt zukünftig regiert wird. Man sieht jetzt, was die AfD vorhat, die sicherlich auch mittlerweile Probleme damit hat, dass wir uns mal sehr genau anschauen und die Bevölkerung sich sehr genau anschaut, was in diesem Wahlprogramm drinsteht, was es auch an Äußerungen von führenden AfD-Kräften in der Vergangenheit gegeben hat.
Scheint ja nicht zu stören.
Ja, wir haben aber jetzt die Wahl noch nicht. Das ist eine Umfrage. Ja. Wir hatten das wissen Sie auch, bei der letzten Wahl auch, dass die AfD vorn lag und dass das Wahlergebnis dann anders aussah. Und deswegen, ich finde es gar nicht so verkehrt, dass man sich jetzt wirklich mal im Detail damit auch auseinandersetzt, in verschiedener Richtung gedacht, was bedeuten würde, wenn in einem Bundesland in Deutschland die AfD regieren würde.
Also Sie finden es gut, dass man sich darauf vorbereitet?
Nein, nicht, dass man sich darauf vorbereitet, sondern dass man mal durchspielt, was theoretisch sein würde. Mhm. Und am Ende ist es die Bevölkerung, die entscheidet. Ich werbe für ein ganz anderes Modell. Ich bewerbe für das, wofür ich stehe. Sicherlich hart arbeitend, aber auch mit einer Regierung aus der Mitte des politischen Spektrums. Und das ist am Ende mein Angebot. Ich spiele hier nichts durch, sondern und befürchte irgendwas, sondern ich sage nur, wie die Realität im Moment ist und dass sich jeder auch damit auseinandersetzen kann.
Ja. Der ehemalige Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen steht offenbar bereit für das Amt des Innenministers zum Beispiel. Das wäre so eine
Personalie. Das ist ein Beispiel. Ich fände es aus meiner Sicht bedauerlich für Sachsen-Anhalt, wenn hier Menschen außerhalb des Landes benötigt werden, um dieses Land zu regieren. Wir haben selbst gute Leute, die AfD scheinbar nicht. Und Maaßen wäre genauso wie viele andere dann von Weidel hierher geschickt. Ich fände sowas wirklich bedauerlich fürs Land.
Ich will mal kurz auf einen sehr prominenten Mitbürger, sage ich mal, kommen, auch wenn er da nicht mehr wohnt. Bill Kaulitz, der kommt ja aus Sachsen-Anhalt und der hat sich neulich mit der AfD angelegt. Ja. Da ging es um einen homophoben Post eines AfD-Politikers aus Berlin. Kaulitz, der hat sich wirklich mit Erfolg juristisch dagegen gewehrt. Müssten Sie mehr Bill Kaulitz wagen?
Ach, wir haben viele Menschen aus Sachsen-Anhalt kommen, die sagen, schaut euch, liebe Bevölkerung, schaut euch an, was da im Moment passiert, ja, und Bill Kaulitz, Tokyo Hotel, das ist jemand sehr Bekanntes aus Sachsen-Anhalt, aber es gibt viele weitere Menschen, die sich, glaube ich, im Moment auch Sorgen machen. Und man sieht ja, wenn man gegen, das ist ja anders als bei allen anderen Parteien, wenn man gegen die AfD auch was sagt, wie hart die dann gegen einen vorgeht. Ja. Und ja, das ist ein schönes Beispiel dafür, dass man sich wirklich sehr genau auseinandersetzen muss.
Also finden Sie gut, dass er sich öffentlich wehrt?
Und selbstverständlich. Das ist ja sein gutes Recht, ich sag mal, und das sollte er auch machen, genau wie jeder andere auch.
Ja. Ja, Sie haben einige Prominente bei sich, sehr beliebte Leute aus Sachsen-Anhalt, Kai Pflaume, Susanne Daubner, ich habe mal so viele kenne ich ja von denen auch, Tom und Bill Kaulitz eben. Wünschen Sie sich von denen vielleicht ein bisschen mehr Support? Fühlen Sie sich manchmal ein bisschen alleingelassen?
Ach, das gibt's ja schon. Ja, ich sag mal, mit Frau Daubner habe ich neulich auch ein schönes Gespräch geführt und mal so ein bisschen versucht zu verstehen, wie sie gewisse Dinge einordnet. Und es ist ja so, dass wirklich viele Menschen sich im Moment mit Sachsen-Anhalt auseinandersetzen. Mhm. Und deswegen, ich mache meine Arbeit und finde es gut, wenn andere das flankieren. Ja.
Mhm. Da bräuchten Sie jetzt so eine Bundesregierung, die das vielleicht flankiert. Das ist gerade ein ganz schöner Übergang. Sie haben neulich in einem Interview mit der Rheinischen Post gesagt, in Berlin muss man die Worte sorgfältiger wählen. Und Sie haben mir eben gerade erzählt, Sie kommen gerade von einer Sitzung Präsidium CDU. Wie war's?
Das war gut. Ja, ich sag mal, wir haben da im Präsidium die Möglichkeit, auch gewisse Themen tagesaktuell oft zu diskutieren.
Mhm. Und war die Stimmung nicht ein bisschen gedrückt?
Es ging heute eigentlich nicht um irgendwelche Stimmungsschwankungen, sondern es ging um aktuelle Themen. Wir hatten heute das Thema Energiepolitik sehr stark im Fokus. Und was ich damit sage, wenn ich sage, man muss die Worte vernünftig wählen, jeder sollte wissen, dass heute jeder Satz, den man sagt, auch schnell in die ganze Welt hinausgetragen wird. Und es gibt so gewisse Dinge, ja, da wünscht man sich vielleicht ein bisschen vorsichtigeres Agieren auch hier in Berlin.
Aber sagen Sie nicht heute, wenn Sie da morgens mit den einen zusammensitzen, liebe Leute, ich habe die nächste Landtagswahl. Sagen Sie Ihnen das täglich, oder?
Nein, das wissen die schon. Und ich werde jetzt hier auch nicht aus internen Sitzungen zitieren. Mhm. Aber da wird dann auch schon mal Tacheles geredet.
Ja. Was heißt Tacheles reden? Wie wird dann ein Sven Schulze?
Ich sage da immer ganz klar meine Meinung. Ich halte es auch aus, wenn andere eine andere Meinung haben. Es ist ja nicht so, dass ich erwarten kann, dass jeder immer alles so sieht wie ich. Mhm. Aber schauen Sie, ich bin dort, sitze dort nicht nur als Ministerpräsident, sondern als gewähltes Mitglied des Präsidiums. Und da ist es mein Anspruch, auch schon relativ klar auch zu kommunizieren, wie man gewisse Dinge sieht.
Ja, ja, geben Sie uns doch mal ein Beispiel. Was wäre etwas, wo Sie sagen, so, jetzt hier?
Naja, schauen Sie, das Thema ist, dass heute ist es notwendig aus meiner Sicht, dass wir Reformen in dieses Land hineinkriegen. Mhm. Und ich bin auch der Meinung, dass die Bundesregierung viele Dinge schon auf den Weg gebracht hat und auch Erfolge schon hatte in den letzten Monaten. Aber wir erleben es ja immer wieder, dass über einzelne Punkte denn sehr lange diskutiert wird. Ganz aktuell, fast tagesaktuell, der Satz von Frau Baas mit den Einwanderungen ins Sozialsystem, was die Menschen ja schon anders sehen. Und wo man dann fragt, ist das wirklich die Meinung der Bundesregierung? Ist das eine Einzelmeinung? Und wo man denn sich sehr anstrengen kann, gute Arbeit zu machen im eigenen Land, aber immer wieder dann auf dieses eine Thema reduziert wird. Und so kann man andere Dinge auch diskutieren.
Ärgern sich über Frau Baas?
In dem Fall ja, wirklich, weil ich glaube, das ist nicht die Realität oder ich weiß, es ist nicht die Realität und ich akzeptiere es, dass sie diese Meinung hat. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass das nicht das Gefühl und die Meinung der Mehrheit der Bevölkerung ist. Und wenn sie als führende Vertreterin der Bundesregierung so agiert, dann muss sie auch immer wissen, welche Außenwirkung das am Ende hat. Und das hilft uns allen nicht. Und ja, das sind so Themen, über die man denn schon mal diskutiert, ja.
Ja, aber das ist jetzt ja die andere Partei. Das ist die SPD. Ja, das ist, also ist das Problem bei
nein,
denen?
Nein. Das ist wichtig. Wir sind eine Regierung oder Berlin. Die Koalition besteht halt aus CDU, CSU und SPD. Und ich bin überzeugt, am Ende kann diese Koalition nur erfolgreich sein, wenn alle drei Parteien, die da drin sind, auch ihre Erfolge haben, wenn man sich auch gegenseitig die Erfolge gönnt, wenn aber auch alle drei Parteien wirklich final auch im Endeffekt verstehen, dass wir die großen Herausforderungen wirklich auch lösen müssen und gemeinsam jetzt voranbringen müssen. Und deswegen finde ich es richtig, ich werde immer wieder gefragt, ja. Herr Schulze, finden Sie es gut, dass jetzt Reformen kommen in einem Wahljahr? Ja, finde ich gut und richtig. Nur was ich dann auch möchte, ist, dass die gesamte Koalition hinter diesen Reformen steht und dass nicht der eine oder der andere dann immer wieder Dinge findet, wo man sagt, ist vielleicht doch nicht so gut.
Wir wollen mal gucken, wie es so um die Koalition steht und auch um den Bundeskanzler Friedrich Merz.
Jetzt kann Friedrich Merz noch nicht mal mehr beim eigentlichen Heimspiel auf dem Katholikentag ohne Buhrufe auftreten.
Ich habe darauf hingewiesen, dass zum Beispiel ein Land wie die Schweiz 200 Stunden im Jahr längere Arbeitszeiten hat als Deutschland. Und der Schweiz geht es erkennbar besser als uns. Und ich habe die Frage gestellt, ob wir der Meinung sind, und ich wiederhole mal den Satz, den ich Ihnen wieder sage.
Merz hat keinen Plan, ruft der Mann da und bedient damit ein Gefühl bei vielen Deutschen. Die Umfragewerte der CDU im Bund sind im Keller, die Stimmung gesellt sich dazu.
Das alles ist keine Bösartigkeit von mir oder von der Bundesregierung. Ja, meine Damen und Herren.
Die Koalition quält sich durch dringend benötigte Reformpakete und schafft keine positive Erzählung ihrer Politik. Stattdessen ein Lapsus nach dem anderen. Auch der Koalitionspartner kommuniziert teils weit an der Realität vorbei.
Es wandert niemand in unsere Sozialsysteme ein.
Ein gefundenes Fressen für die AfD. Rückenwind für die Landtagswahlen sieht anders aus.
Ja, wissen die noch, was sie tun, Herr Schulze?
Ich bin überzeugt, die wissen schon, was sie tun. Aber es ist so, dass diese einzelnen Aussagen, Sie haben ja jetzt einige auch gebracht, dass die das Bild so darstellen, als wüssten sie es teilweise nicht. Ja, und jetzt muss man immer sehen, in welchem Kontext wurde was gesagt. Aber am Ende hilft es so nicht. Und deswegen ist ganz klar auch der Appell, nicht nur von mir, sondern aus den Bundesländern, dass wir hier in Berlin wieder uns stark fokussieren sollten auf gemeinsame Projekte und auch auf Ergebnisse. Und das muss jetzt passieren.
Ja. Versteht dann vielleicht diese Bundesregierung das Handwerk nicht so gut, weil einfach auch Regierungserfahrung fehlt?
Das würde ich so nicht bewerten wollen, weil ich bin nicht Mitglied dieser Regierung. Ich erlebe das in Sachsen-Anhalt. Ich führe eine Regierung aus drei Parteien und auch wir haben immer wieder Herausforderungen. Wir haben Themen, wo wir uns nicht einig sind, aber wir arbeiten daran hinter den Kulissen, wie man so schön sagt. Wir tragen das nicht öffentlich aus. Das ist für mich persönlich ganz wichtig, weil das Hauptthema, was die Menschen von der Politik erwarten, ist, dass man sich nicht öffentlich streitet. Und das war in der Vergangenheit nicht der Fall. Deswegen ist das Bild der Bundesregierung im Moment in einzelnen Fällen kein gutes, manchmal sogar ein schlechtes. Und das muss sich wieder ändern.
Wie reden Sie mit Friedrich Merz darüber, mit Ihrem Parteichef?
Mit Friedrich Merz kann man wirklich sehr offen reden. Also er hat eine klare und starke Meinung, die habe ich beispielsweise auch. Und dass man nicht immer einer Meinung ist, ist auch klar. Und das erwartet der Bundeskanzler auch nicht. Wichtig ist, dass die wesentlichen Themen, so halte ich es zumindest, auch intern besprochen werden, dass man das nicht öffentlich austrägt. Und für mich ist wichtig, dass wir wirklich jetzt auch die Möglichkeiten, die wir als Bundesländer haben, nutzen, die Bundesregierung zu unterstützen. Weil am Ende ist es unser aller Ziel, dass diese Regierung erfolgreich ist. Es geht am Ende ja um Deutschland. Und wir haben im Moment Herausforderungen, die gelöst werden müssen. Und das kann am Ende nur diese Bundesregierung.
Aber hört der Kanzler da auf Sie, wenn Sie sagen, wir wollen unterstützen? Ist das ja ein nettes Angebot, aber da muss die Gegenseite ja auch drauf hören.
Es ist ja kein Angebot allein, dass man sagt, wir wollen unterstützen. Wir sind ja gemeinsam beispielsweise, wenn es um Gesetzgebung geht, die Länder betrifft, auch im Bundesrat.
Bundesrat haben wir gerade gesehen, 1.000 Euro einmal,
genau,
Prämie ist weg.
Das sind Beispiele, wo wir sagen, das muss zukünftig besser laufen. Das sieht der Bundeskanzler und die Bundesregierung ja genauso, wie wir als Länder das auch sehen. Ja, und deswegen ist es wichtig, dass man jetzt auch nicht alles auf die Goldwaage legt und jedes Mal sagt, das muss man aber wirklich viel besser machen, sondern es geht jetzt um die gemeinsame Sache. Man muss nach vorn schauen. Es sind jetzt wesentliche Reformen, die jetzt kommen müssen. Und da können wir einen Anteil dran leisten als Bundesländer.
Die sollen kommen. Hat der Kanzler Ihrer Meinung nach ein Kommunikationsproblem?
Nein, das sehe ich so nicht. Es kommt immer auf den Einzelfall an. Und ja, auch der Kanzler, das weiß er ja auch, hat vielleicht auch mit seiner Bundesregierung zuweilen eine Erwartungshaltung geschürt, die nicht eingehalten wurde. Ich denke, das ist eines der Hauptthemen in der Vergangenheit gewesen. Da hat er sich auch klar zu geäußert. Und es nützt mir ja nichts, wenn ich jetzt permanent irgendwo einzelne Punkte kritisiere, sondern es geht jetzt darum, dass wir nach vorn schauen.
Ja, haben Sie ja schon Basisrente zum Beispiel, fanden Sie, glaube ich, im Bundesland jetzt nicht so gut. Da hat der Kanzler, können wir mal ganz kurz reinhören, was gesagt, was vor allem in Sachsen-Anhalt, glaube ich, nicht so
Meine
gut ankam.
Meine Damen und Herren, die gesetzliche Rentenversicherung allein wird allenfalls noch die Basisabsicherung sein für das Alter. Sie wird nicht mehr ausreichen, auf Dauer den Lebensstandard zu sichern.
Das ist doch eine Kommunikationspanne, oder?
Ja, das kam nicht gut an bei uns. Das kam wirklich nicht gut an in Ostdeutschland. Generell, es ist ja auch klargestellt worden, was damit gemeint ist. Aber in der Aussage muss man sich auch vielleicht in die Menschen hineinversetzen. Bei uns haben fast 80% der Menschen ausschließlich die Rente vom Staat. Es gibt keine betrieblichen Renten. Und gerade die Menschen, die vielleicht auch in den 90er Jahren mal eine Zeitweise arbeitslos waren, die nicht die Möglichkeit hatten, auch aufgrund ihrer Gehälter nebenher irgendwie in irgendeinen Fonds einzuzahlen oder eine andere Möglichkeit aufzubauen für das Alter, die sind auf die staatliche Rente angewiesen. Und deswegen ist es notwendig, dass man wirklich sehr genau überlegt, was man wie sagt. Und deswegen habe ich diesen Punkt auch kritisch gesehen. Das werde ich auch in der Zukunft machen, wenn es so ist. Das ist meine Aufgabe. Es ist meine Heimat Sachsen-Anhalt, wo ich ganz genau weiß, wie es den Menschen geht.
Ja.
So, und dass die bei dem Thema Renten, dass es da große Unterschiede zwischen Ost und West gibt. Das sollte man auch immer im Hinterkopf haben, wenn es jetzt um eine Rentenreform geht. Und deswegen habe ich diesen Satz auch kritisiert. Mhm. Wichtig ist, dass am Ende klargestellt wird, es geht nicht darum, irgendwo Rentenkürzungen herbeizuführen, und es darf auch nicht darum gehen, Menschen, die jetzt 55 oder 60 Jahre alt sind, die noch in Arbeit sind, dass man sagt, ihr müsst jetzt noch einen anderen Beitrag leisten für das Rentensystem. Was er meint, ist mit Sicherheit, sind junge Menschen, auch in Sachsen-Anhalt, die jetzt in das Arbeitsleben einsteigen.
Aber man muss es ja fast übersetzen. Also man hat einen Satz und im Prinzip muss man doch noch so zwei Sätze dahinter schreiben oder dahinter sagen, damit man weiß, was er meint. Haben Sie nicht fast Sorge, wenn Sie mit Herr Merz in Magdeburg auf dem Marktplatz stehen? Wollen Sie das überhaupt im Wahlkampf?
Das ist der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland und selbstverständlich.
Haben Sie da nicht Sorge, dass da was gesagt wird, bei dem man denkt, oh?
Also ich finde es wirklich auch immer wieder sehr spannend, wie heutzutage auch über Politiker diskutiert wird. Das ist der Bundeskanzler.
Ja.
So, den Bundeskanzler, den brauche ich auch für Sachsen-Anhalt. Und er unterstützt auch Sachsen-Anhalt. Und na klar, ist es auch legitim, dass man mal Dinge kritisieren kann. Es würde umgedreht die gleiche Situation sein, wenn ich was sage und vielleicht jemand anderes der Meinung ist, ich hätte es anders sagen müssen, dann muss ich auch damit leben, dass ich kritisiert werde. Ja. Fakt ist aber, auch hier in meiner Heimat Sachsen-Anhalt brauchen wir die Unterstützung der Bundesregierung an verschiedenen Stellen. Und die kriege ich auch vom Bundeskanzler. Und ich fordere sie genauso ein, von Herrn Klingbeil beispielsweise als Vizekanzler. Das ist doch meine Aufgabe als Ministerpräsident. Und da kann ich doch jetzt nicht sagen, weil einmal ein Satz schief lief, dass
das
ich
läuft
da irgendwo,
ja nicht einmal ein Satz schief.
Naja, aber wir haben jetzt gerade über diesen Satz gesprochen.
Ja.
Und deswegen, ja, auch ich brauche auch in der Zukunft die Unterstützung auch der Bundesregierung, speziell auch des Bundeskanzlers.
Mhm. Weil zum Beispiel Ministerpräsident Cem Özdemir, jetzt gerade neu in Baden-Württemberg im Amt, der hat ganz klar irgendwie seine grüne Parteispitze außen vor gelassen, hat sich quasi fast distanziert und hat so gewonnen.
Na, das ist aber eine andere Situation. Mhm. Ich glaube, dass Wahlen, auch Landtagswahlen...
Also weit sind Sie noch nicht.
Nein, ich glaube, dass Landtagswahlen immer mehr auch auf Personen zugeschnitten sind.
Mhm.
Dass es weniger um Parteien geht. Und das haben wir anfangs auch diskutiert, dass meine persönlichen Zustimmungswerte andere sind als die meiner Partei. Und das ist schon sehr wichtig. Und deswegen glaube ich, darf man das nicht eins zu eins miteinander vergleichen. Ich werde einen Wahlkampf führen, auch mit einem klaren Programm, auch wofür Sven Schulze steht.
Mhm.
Und am Ende des Tages ist das wichtig auch für das Land Sachsen-Anhalt, weil ich regiere in Sachsen-Anhalt und nicht in Berlin.
Sie sind mit einer Sache gerade rausgegangen, kann ich sagen. Sie wollen, dass Bürgergeldempfänger oder Menschen, die die Grundsicherung bekommen, gemeinnützige Arbeit leisten oder einfach mithelfen, zum Beispiel als Erntehelfer. Wie soll das aussehen?
Das kann ich Ihnen sehr gut sagen. Ich finde es wichtig, dass jeder Mensch, der in Deutschland eine Leistung vom Staat bekommt, auch eine Gegenleistung bietet. Das machen ja auch ganz viele. Und die Menschen, die mich missverstehen wollen, die zählen mir immer dann beispielsweise die alleinerziehende Mutter von drei Kindern auf, die auch noch Geld vom Staat bekommt, trotzdem arbeiten geht, die meine ich gar nicht, sondern ich meine diejenigen, und gibt's auch in Sachsen-Anhalt, die voll erwerbstätig sein könnten, es aber nicht machen. Mhm. Wir haben bei uns insgesamt fast 50.000 Menschen und gleichzeitig haben wir gerade 40.000 offene Jobs, also 20.000 bei der Arbeitsagentur gemeldet, und die Unternehmen spiegeln uns wieder, dass es noch mal weiter.
Aber wie wollen Sie das umsetzen? Bärbel Baas, da sind wir wieder. Also Arbeitsministerium sagt, der Verwaltungsaufwand ist zu hoch, also bringt nichts, zu teuer, wird nichts.
Das werde ich so nicht akzeptieren.
Aber was können Sie tun?
Nein, weil das eine Ausrede ist, zu sagen, der Verwaltungsaufwand wäre so. Ich meine, was ist das denn für ein Eingeständnis in dem Fall von Frau Baas, dass man sagt, eigentlich müsste man es machen, aber der Verwaltungsaufwand ist zu hoch. Das kann es doch wohl nicht sein.
Mhm. Aber können Sie das jetzt eigenständig durchsetzen?
Natürlich. Schauen Sie, ich habe es mit den Landkreisen besprochen. Ich habe gesagt, ich möchte 2 oder 3 Landkreise haben, die jetzt mal vornweg gehen. Es haben sich fast alle Landräte bei mir gemeldet und haben gesagt, wir wollen dich, lieber Sven Schulze, dabei unterstützen.
Aber wie geht das praktisch?
Na, praktisch geht das. Wir sehen es ja beispielsweise in Nordhausen, in Thüringen, dass man halt den Menschen eine Arbeitsgelegenheit gibt. Und wenn man nicht sofort einen Job findet für die, dann halt gemeinnützige Arbeit. Mhm. Und ich sage Ihnen, wo ist denn das Problem, wenn beispielsweise am Freitagnachmittag der Sportplatz gemäht werden soll, weil am Wochenende da Fußballspiele stattfinden. Wenn man das sagt, das können auch Menschen machen, dafür brauchst du kein Fachabitur. Ich habe das übrigens auch mal gemacht, als ich nach dem Abitur habe ich mich entscheiden müssen zwischen Zivildienst und Bundeswehr. Ich habe damals, weil es eine sehr spannende Zivildienststelle in unserem Bauhof im Ort gab, diese Zivildienststelle angetreten, und ich musste jeden Freitag die Rasenflächen mähen.
Und Zivildienst ist jetzt was anderes als...
Entschuldigung, aber das ist doch auch nichts anderes als ein Dienst für den Staat. Mhm. So, und weil man immer sagt, naja, das kann man den Menschen nicht zumuten. Ich glaube, man kann das doch. So,
geht ja nicht nur um Zumuten, geht darum, ob man es durchsetzen kann. Mich erinnert das so ein bisschen an ABM, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Gab es in den 90ern
war das
im
das
Osten.
War gut,
also
das
fanden Sie gut. Oder
selbstverständlich. Wissen Sie, was das...
Oder alles eingestellt, weil
es irgendwann nicht mehr funktionierte. Nein, ich sage Ihnen, was das Thema war. In der Zeit, als es die ABM-Maßnahmen gab, da waren teilweise 50% der Menschen in meiner Heimat davon betroffen, dass es ihre Unternehmen nicht mehr gab, dass sie arbeitslos wurden und dass man denen die Würde wieder gegeben hat, dass sie morgens nicht mehr zu Hause bleiben mussten, sondern irgendwo eine Arbeitsgelegenheit hatten. Ich habe mit ABM-Kräften damals zusammengearbeitet. Mhm. Die waren sehr dankbar dafür und die haben das gern gemacht. So, und heute haben wir in der gleichen Region, wo wir damals bis zu 50% Leute hatten, die nicht regulär gearbeitet haben, noch 6 oder 7 oder 8% mhm. Arbeitslosigkeit. Wir haben also vieles geschafft. Und das, was damals gut war, warum soll das heute schlecht sein? Und mir geht es übrigens darum, das darf ich, bitte, ich möchte ich nochmal erwähnen, mir geht es auch darum, dass man den vielen Menschen, die jeden Tag arbeiten gehen, die heute Abend wieder in die Nachtschicht gegangen sind im Krankenhaus, dass man denen auch zeigt, auch die Menschen, die ausschließlich von Leistung vom Staat leben, müssen zukünftig ein bisschen was zurückgeben.
Was für die
das
Gesellschaft
ist mein Ziel,
tun.
Was für die Gesellschaft tun. Und ich finde, das ist genau der richtige Weg.
Ja, Herr Schulze, noch mal kurz Blick auf die Umfragen, auch wenn Sie sagen, die jucken mich nicht so ganz. Es gäbe für Sie allein die Möglichkeit einer Koalition mit SPD und Linken. Wenn wir uns diese Zahlen angucken, im Moment würde es nicht anders funktionieren, um vor der AfD zu liegen. Also so eine Blutwurst-Koalition, richtig?
Ja, also erstmal habe ich nie gesagt, das juckt mich nicht. Das wäre jetzt nicht meine Wortwahl. Und das Zweite ist, ich habe ganz klar gesagt, und das gilt auch für die Zeit nach der Wahl, dass an meinem Koalitionstisch beziehungsweise in meiner Regierung wird es keine Ministerin der Linkspartei und keinen Minister der AfD geben.
Aber so, wie geht das dann rein rechnerisch?
Naja, am Ende haben Sie ja so wie ich nicht die Glaskugel.
Ja, aber ich kann rechnen.
Ja, also, natürlich können Sie rechnen, aber Sie haben im Moment genauso wie ich nur die Umfragen, die nicht gut aussehen. Das ist uns allen klar. Am Ende geht es aber um Wahlergebnisse und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Menschen in Sachsen-Anhalt sehr klug handeln werden und sich sehr genau mit dieser Wahl beschäftigen werden und dass die Wahlergebnisse dann anders aussehen können als diese Umfragen, das wissen wir beide.
Aber Sie könnten sich mit Hilfe der Linken zum Ministerpräsidenten wählen lassen?
Das ist nicht mein Ziel. Mhm. Mein Ziel ist, idealerweise eine Regierung zu führen, wie ich es im Moment mache.
Aber wenn es nicht anders geht, die Frage ist ja, wenn es nicht anders geht.
Aber schauen Sie,
was dann?
Das ist die gleiche Frage, die ich immer wieder aus Berlin kriege, wie bei der letzten Wahl. Mhm. Da waren unzählige Journalisten, die kamen nach Sachsen-Anhalt 2021, haben genau die gleiche Frage gestellt. Und dann gab es die Wahl und alle waren total überrascht. Das Gleiche haben wir jetzt erlebt.
Die Lage jetzt 5 Jahre später ist anders.
Lassen Sie mich bitte das auch nochmal ausführen. Ja. Als ich am 28. Januar zum Ministerpräsidenten gewählt wurde, da kamen unzählige Vertreter der Medien und haben gesagt, Sie müssen uns jetzt schon mal im Vorfeld erklären, weil den ersten Wahlgang werden Sie ja nicht schaffen, zweiten vielleicht auch nicht, treten Sie überhaupt den dritten Wahlgang an. Und dann kam der erste Wahlgang, ich hatte alle Stimmen der Koalition und sogar noch aus der Opposition Stimmen. Und dann haben wir gesagt, Mensch, das haben wir gar nicht so bedacht.
Ja, Herr Schulze, deswegen, ich glaube, Sie müssen es gar nicht mehr erklären oder den Medien, sondern den Leuten.
Den Menschen,
ich glaube einfach, dass mein mein Eindruck ist, dass die Wählerinnen und Wähler das durchaus gutieren oder wichtig finden, dass man klare Aussagen hat, dass die wissen, was man kriegt.
Und die habe ich getroffen. Es wird an meinem Regierungstisch keinen Minister der AfD geben und keine Ministerin der Linkspartei. Mhm. Das ist das, was ich hier zusagen kann. Und ansonsten wird es wirklich darum gehen, dass jeder sehr genau überlegt, wie er am 6. September in Sachsen-Anhalt wählt.
Okay, also Sie sagen, liebe Wählerinnen und Wähler, sorgen Sie dafür, dass ich mehr Prozente kriege und es mir einfacher wird. Aber ich sehe gerade nicht, wie man das aufholen kann. Gut. Jens Spahn hat
gute Arbeit. Nein, ich habe es ja
gerade. Vier Monate haben Sie doch. Jens Spahn hat vor kurzem die Formulierung gewählt, dass man mit dieser AfD nicht zusammenarbeiten könnte. Lässt er damit einen Spalt offen?
Naja, ich finde es wichtig, dass Politik immer in der Lage ist, miteinander zu reden.
Also schließen Sie es doch nicht aus?
Nein, stopp, das habe ich ja nicht gesagt, sondern ich habe klar gesagt, und da hat Jens Spahn recht, ich habe die AfD 2014 erlebt, als sie ins Europäische Parlament einzog, also zum allerersten Mal auch in einem Parlament auch Verantwortung getragen hat. Und das war eine ganz andere AfD als das, was ich jetzt erlebe. Mhm. So, und das haben am Ende die Führungskräfte der AfD auch zu verantworten, diese Radikalisierung, die sie jetzt haben. Mhm. So, deswegen,
also ohne ein Höcke... ohne gewisse Leute würde es vielleicht...
Sie sind doch alle da.
Es waren ja vorher viele in der CDU, muss man ja sagen.
Es
waren ganz viele in der CDU und sind zur AfD
rüber. Kommen Sie ja von einem zum anderen. Ich sag mal, viele, die in der CDU waren, dann in der AfD Verantwortung haben, die sind ja auch wieder rausgedrängt worden. Ja, und schauen sich die Radikalisierung innerhalb der AfD an. Aber das hat ganz allein die Führung der AfD auch zu verantworten. So, und da hat Jens Spahn vollkommen recht. Mit dieser AfD, wie wir sie im Moment erleben, sollte Deutschland nicht regiert werden.
Hieß aber mit einer anderen womöglich schon.
Das habe ich nicht gesagt, sondern wir können ja nur den Status quo betrachten und wir sehen ja eigentlich eher, dass die AfD immer weiter auch radikal wird. Mhm. Jeder Einzelne, der irgendwo mal eine andere Meinung in dieser Partei hat, das sehen Sie in Sachsen-Anhalt sehr stark, der wird ja rausgedrängt. Ja, ich sag mal, und deswegen, warum sollen wir uns damit beschäftigen im Moment? Im Moment, ich beschäftige mich ausschließlich mit meiner Partei, vor allen Dingen aber mit meiner Arbeit und das ist mein Thema und nicht andere Parteien.
Ich kann mir die Antwort schon denken, aber nur ganz kurz. Ja. Wenn es doch anders kommt und Sie die Wahl verlieren, würden Sie dann in der Opposition weiterkämpfen?
Also man gewinnt und man verliert. Ich habe aber nicht vor zu verlieren. Ich habe vor, für mein Land, für Sachsen-Anhalt zu gewinnen. Und ich sage Ihnen auch wenn man vielleicht negativ zu einzelnen Parteien eingestellt ist, so bin ich das nicht zu Wählerinnen und Wählern. Und ich spreche genauso mit Menschen, die mir sagen, aktuell würde ich die AfD wählen, wie ich mit Menschen spreche, die sagen, ich würde aktuell die Linken wählen. Mir geht's um die Menschen im Land. Und nicht jeder, der im Moment vielleicht die CDU nicht wählt, ist ein Radikaler oder was auch immer. Es gibt also noch viele Möglichkeiten, auch das Wahlergebnis zu verändern. Und dass diese Umfragen am Ende kein Wahlergebnis sind, dass das mein Interesse ist, das können Sie sicherlich, glaube ich, nachvollziehen.
Sagt Sven Schulze, der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt. Danke, dass Sie hier sind in der Sendung. Ihnen herzlichen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Ich freue mich auf Sie. Einen guten Abend noch.